Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den sieben letzten Plagen getragen hatten. Er sagte zu mir: Komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Da entrückte er mich in der Verzückung auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Sie glänzte wie ein kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt, denn der Herr, ihr Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die ihr leuchten, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Die Völker werden in diesem Licht einhergehen, und die Könige der Erde werden ihre Pracht in die Stadt bringen. Und man wird die Pracht und die Kostbarkeiten der Völker in die Stadt bringen. Aber nichts Unreines wird hineinkommen, keiner, der Greuel verübt und lügt. Nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind, werden eingelassen. Es wird nichts mehr geben, was der Fluch Gottes trifft. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen, und seine Knechte werden ihm dienen. Sie werden sein Angesicht schauen, und sein Name ist auf ihre Stirn geschrieben. Es wird keine Nacht mehr geben, und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. Denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Wort des lebendigen Gottes.
Dank sei Gott.
Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Das Pascha-Fest der Juden war nahe, und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempelvorhof fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken. Taubenverkäufern sagte er: Schafft die Sachen weg von hier, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markt. Seine Jünger erinnerten sich an das Wort der Schrift: Der Eifer für dein Haus verzehrt dich. Die Juden stellten ihn zur Rede: Welches Zeichen lässt du uns sehen und beweist uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen: Reiß diesen Tempel nieder. In drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten sie: 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut, und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er dann von den Toten erweckt war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Evangelium Jesu Christi. Ich will noch ein paar Worte zu diesem Evangelium sagen, das auf den ersten Blick ja so arg naheliegend mit dem, was wir hier in diesen 10 Tagen gemacht haben, nicht ist. Aber das ist vielleicht tatsächlich nur der erste Blick. Das Evangelium führt uns in die Welt des Tempels. Der Tempel ist einmal der symbolische Ort Gottes, wo Gott auf Erden wohnt. Gott wohnt im Tempel. Das ist für uns heute nicht viel anders. Gott wohnt in der Kirche, im Allerheiligsten, habe ich als Kind gelernt. Das ist das eine. Das zweite, dass der Tempel, der Kult, dafür zur Entsühnung dient. Das ist ein Gedanke, der uns so unmittelbar nimmer zugänglich ist. Dahinter steckt die Überzeugung, dass es heilige Ordnungen gibt oder Ordnungen des Lebens gibt. Und wenn diese Ordnungen gestört werden durch irgendwelche Sündentaten, dann entsteht irgendwie Unheil. Also ihr kennt vielleicht die eine der Stellen, wo im Alten Testament das Volk auf die Tora verpflichtet wird. Die Tora ist eine Lebensordnung. Also da geht es um Reinheit und Unreinheit und was man essen darf und nicht und wann man unrein ist. Und es geht auch um, wie der Kult zu sein hat. Es geht um eine Sozialordnung, Stichwort Jubeljahr, dass die jung Verheirateten nicht mit in den Krieg ziehen müssen und. Also es ist eine umfassende Lebensordnung. Und dann heißt es, heute lege ich euch vor, Tod oder Leben, haltet den Bund, dann ist die Folge Heil und Leben. Wenn ihr aber gegen die Tora, gegen diese Ordnung verstoßt, dann ist die Folge Fluch und Unheil und Untergang. Und natürlich, wie das Gebote, gibt es dort, wo das entsprechende, das gebotene Verhalten nicht selbstverständlich ist. Und entsprechend, wo Gebot ist, ist Übertretung. Ist Übertretung und damit Störung der Ordnung und dann hat man ein Problem. Und dazu dient der Kult. Der ist zunächst mal wirklich von Gott gegeben, also ist ein Gnadenakt Gottes, damit die gestörte Ordnung sozusagen wieder in die Balance, wiederhergestellt werden kann, in die Balance gebracht werden kann. Und wie funktioniert der Kult? Irgendwie über Opfer, in Israel über Brand, also Tieropfer, Blut spielt eine Rolle, sowas. Die Sache mit der gestörten Ordnung, das ist für uns nicht mehr so leicht nachvollziehbar und doch stimmt es irgendwie. Also ich entsinne mich dunkel an den Bert Hellinger, der im Zusammenhang mit Familien und Beziehungen ganz viel zu Ordnungen gemacht hat. Also ich kenne es nicht gut genug, um jetzt wirklich was, aber es geht, wenn ich mich dunkel erinnere, ihm viel darum, dass die Rollen in den Systemen gewürdigt, eingenommen und auch gewürdigt werden. Ja, ein abseits gehaltener Verwandter, der von allen irgendwie verachtet wird, ist ein Verstoß gegen eine Ordnung, und manchmal merkt das System, der Clan, werden Leute krank oder es kommt Unheil. Oder was man manchmal hat in Familien, dass die ein Kind, oft die älteste Tochter, irgendwie die Funktion der Mutter übernehmen muss, weil die krank ist oder irgendwie oder vielleicht sogar gestorben ist oder sowas, ja. Das ist nicht in der richtigen Ordnung. Das Kind kann nicht Kind sein und die Mutter nimmt die Mutterrolle nicht und wird verachtet dafür. Und das hat Folgen, und zwar für alle Beteiligten. Also der Verstoß gegen die Ordnung hat Folgen für Opfer und Täter. Der Täter hat mindestens ein schlechtes Gewissen. Ihr kennt vielleicht alle Raskolnikow, Dostojewski, Schuld und Sühne. Da will einer, denkt, ich mache das wie Napoleon, das Wichtigste, alle Ordnungen kann man vergessen. Ich bringe hier die Beamtenwitwe um, dann kriege ich außerdem noch ein bisschen Geld, aber ich kann das, ich schaffe mein Recht. Und er erlebt, es geht nicht, er kann es nicht, und langsam, und ist also tief unglücklich, und langsam bringt ihn die Beziehung zu seiner Geliebten dahin, dass er seine Tat an sich heranlässt und anfängt, sie zu sühnen. Also es hat Folgen für den Täter, es hat natürlich Folgen für das Opfer, und wir kennen alle, dass wir ganz schnell Kränkungen oder erlittenes Unrecht irgendwie auch weitergeben, an Unschuldige weitergeben, weil die Spannung so groß ist, und dann kriegt es irgendein Kleiner, kriegt es dann ab. So, das ist das Problem, dass der Kult mit den Opfern, solange er funktioniert, funktioniert er. Also wenn einer Gesellschaft das plausibel ist, wenn Leute Opfer damit versöhnt werden, dann werden sie damit versöhnt. Gerichtsverfahren haben bei uns zum Teil die Funktion. Also wenn ich an den Prozess von Winnenden denke, zum Beispiel, da war es für die Opfer, für die Angehörigen ganz wichtig, dass das ein guter Prozess wird, wo die Schuld und die Zusammenhänge ans Tageslicht kommen, die Wahrheit ans Tageslicht kommt und es dann zu einer angemessenen Strafe auch kommt. Das hat eine versöhnende Wirkung. Also wenn es funktioniert, dann funktioniert's. Nur zur Zeit Jesu funktioniert's nimmer gut. Also auch die Qumran-Leute hatten eine Kultkritik, Propheten hatten schon längst eine Kultkritik. Die gibt es übrigens auch bei den Veden, also im Hinduismus, die Opfer, das wurde von den Upanishaden, vom Buddhismus, mehr oder weniger, ja, praktisch für null und nichtig erklärt. Ja, dass Opfer irgendwie Geld kosten, ist auch klar. Da muss man ein Vieh kaufen, da muss ein Priester, muss da seines Amtes walten. Dafür ist halt zu zahlen, das ist klar. Und man kann sich auch vorstellen, wenn so eine Plausibilitätsstruktur dahin geht, dann verkommt eine solche Einrichtung wirklich zur Kaufhalle, ich zahle und werde entsühnt. Fertig. Der Deal wird gemacht. Ja, soweit zum Tempel und den gestörten Ordnungen. Jetzt ein Sprung zur Lesung. Da geht's um eine neue Polis, die von Gott gegeben wird. Das neue Jerusalem, das vom Himmel herabsteigt. Und in dieser Polis gibt es keinen Tempel mehr. Die eine Funktion, dass er eine Wohnung Gottes unter den Menschen ist, da wird ausdrücklich davon gehandelt, die ist überflüssig. Weil Gott in dieser neuen Polis, in dieser neuen Gemeinschaft nicht nur symbolisch anwesend ist, wie bei uns Katholiken im Tabernakel, sondern unmittelbar. Da stehen zwei Throne und da sitzen die, er und das Lamm. Und jeder kann hingehen und sagen Guten Morgen oder was er eben sonst zu sagen hat. Es gibt eine Unmittelbarkeit in dieser neuen Gemeinschaft zu Gott. Gott ist so präsent, der erleuchtet alles. Die brauchen kein Licht mehr und keine Sonne und keinen Mond. Gott erleuchtet alles. Man ist so irgendwie in seiner Unmittelbarkeit, dass man kein Tageslicht, nichts braucht, um zu wissen, wo es lang geht. Und das Zweite, die Entsühnung, die ist auf der Basis des Lammes gegeben. Die neue Stadt ist auf dem Fundament des Lammes errichtet. Und das Lamm ist Jesus, der sich im Gehorsam gegenüber Gott hingegeben hat. Diese Hingabe bedeutet mehreres. Zum einen hat er das Unheil durch Ausleiden an sich totlaufen lassen. Da ist die Brücke zu dem, was uns die Woche immer wieder beschäftigt hat. Wie geschieht Sühne? Wie wird zerstörte Ordnung wiederhergestellt? Im Wesentlichen dadurch, dass ich die Störung, die Tat oder mein Opfersein erstmal überhaupt an mich heranlasse. Und das bedeutet Leiden. Und in diesem Heranlassen merke ich, damit beginnt ja sozusagen ein Prozess, in dem der Täter seine Tat versteht und bereuen kann, weil er einfach die Unordnung spürt, die auf ihn selber zurückschlägt, und das Opfer sozusagen vereint mit dem Opfer Jesu das erlittene Unheil an sich erleidet, ohne es fortzuzeugen und weiterzugeben und Unschuldige leiden zu lassen. Also mein Chef schreit mich an und ich schreie meinen Untergebenen an. Der Zusammenhang wird durchbrochen. Vater, bei Lukas heißt es wirklich so schön, Vater, vergib ihnen, Jesus am Kreuz, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da wird diese Kette von sich fortzeugendem Unheil, Unrecht, da wird die durchbrochen. Und es gibt noch eine weitere Dimension. Wir haben gestern in der Bhagavad Gita so schön gelesen, wie der Arjuna Gott um Vergebung bittet, dafür, dass er ihn vielleicht aus unangemessener Vertraulichkeit mal so ein bisschen kumpelhaft gesagt hat, O Krishna, oder in seinem Verhalten beim Essen, und da waren noch ein paar Sachen da, erinnere ich mich jetzt aber nicht mehr, dass er sich nicht so verhalten hat, wie es der Herrlichkeit oder der Heiligkeit, der Anbetung, Verehrungswürdigkeit Gottes entspricht. Auch das ist eine Dimension gestörter Ordnung. Und auch da, das ist, glaube ich, der Gedanke, den wir oft in den Kirchen hören, der Versöhnung Gottes durch Jesus, dass also diese gestörte Dimension, diese Missachtung Gottes im Übertreten der Ordnung, seiner letztlich auch seiner Ordnung, dass das durch seine Hingabe wiederhergestellt wird. Also in dieser neuen Gemeinschaft wohnt Gott unmittelbar, und Entsühnung passiert über sozusagen den Weg Jesu nachgehen, über Hören, über an sich heranlassen dessen, was ist. Das ist keine Leidensseligkeit, sondern der Richter hat mal ein Buch mit dem wirklich tollen Titel geschrieben, Flüchten oder Standhalten. Es geht ums Standhalten. Das Standhalten gegenüber der Wirklichkeit, wie sie ist. Die an sich herankommen lassen. Und darüber langsam zu merken, was zu tun ist. Nochmal zurück zum Evangelium, zu dem Tempel, der, also dann sagen die, was, du willst den Tempel, der wurde 46 Jahre dran gebaut und niederreißen und in 3 Tagen wieder aufrichten, er aber meinte den Tempel seines Leibes. Ich glaube nicht, dass es da vor allem darum geht, dass Gott in Jesus wohnt. Wenn es im Johannesevangelium Aussagen gibt, ich und der Vater sind eins, oder Philippus, was rätst du denn für ein Mist? Wer mich sieht, sieht den Vater. Dann ist, wenn davon die Rede ist, dass sein Leib der Tempel Gottes ist, da kann es einfach nicht mehr um, das ist zu wenig gegenüber dem anderen, da kann es nicht um Innewohnen gehen. Der Leib, der da nach 3 Tagen auferstanden ist, aufersteht, ist die Kirche. Sind die, die an Christus glauben. Und damit meine ich jetzt nicht irgendeine Konfession, weil die Menschen gibt es, wie ich glaube, in allen Religionen. Es gibt im Ende vom Hochgebet heißt es, und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt. Es gibt Menschen in allen Religionen und Konfessionen, die, ob sie die Bibel kennen, intuitiv irgendwie spüren, worum es im Leben geht. Das ist sein Leib. Und in dieser Gemeinschaft, die anders anfangen kann, mit Schuld und Störung umzugehen, Das ist der neue Tempel. Ein Tempel, in dem es keinen Tempel mehr gibt, weil Gott unmittelbar da ist.